Was dich in diesem Podcast erwartet?
Wir sprechen über ADHS. Ich freue mich, weil ich habe selber ADHS.
Und das war für mich life-changing. Es war ein riesen Puzzlestück, das gefehlt hat. Na, ich habe schon so viel gemacht, innere Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung, auch mein Mann, Therapien gemacht. Aber erst dieses Puzzlestück ADHS hat dann wirklich so, oh mein Gott, deswegen. Ne?
Okay, dann trenne ich mich jetzt halt, weil das hat ja gar keinen Sinn hier.
Ich freue mich total auf unseren Talk gleich. Bei mir zu Gast ist Julia Händchen. Julia macht auf Instagram den tollen Kanal Lustfaktor. Sie ist, wird sie gleich selbst erzählen, aber weswegen sie heute hier ist, weil wir über ADHS und Partnerschaft und Sexualität sprechen. Ich habe ADHS, Julia hat ADHS, also mit wem könnte ich mich besser austauschen? Aber Julia, stell du dich doch erst noch mal kurz selbst vor.
Ja, sehr gerne. Ja, hi, ich bin Julia. Ich bin Paar- und Sexualtherapeutin und genau arbeite in meiner eigenen Praxis online und vor Ort in der Nähe von Stuttgart bin ich. Und wenn man es vielleicht auch hört. Und wir sprechen über ADHS. Ich freue mich, weil ich habe selber ADHS. Genau.
Wann ist denn deine Diagnose gekommen?
Meine Diagnose kam mit der, also kurz nach der Geburt meines Kindes. Genau, also ich habe es auch noch nicht so lange, die Diagnose. Und die kam oder die Idee ist so entstanden nach der Geburt, weil viele Dinge irgendwie nicht mehr so gut funktioniert haben wie davor. Also ich habe gemerkt, okay, also einige meiner Kompensationsstrategien funktionieren nicht mehr so stark. Und genau, mein Mann hat ADHS, muss man dazu wissen. Das heißt, es war jetzt kein Thema, was so komplett weg war. Das heißt, wir hatten da eigentlich schon so einen Blick drauf, dass es das vielleicht sein könnte. Und dann bin ich in die Diagnostik gegangen, genau.
So du hast schon gesagt, du hast Symptome gemerkt. Welche waren das denn zum Beispiel?
Ja, also ich habe zum Beispiel gemerkt, oder ne, insgesamt kann man es, glaube ich, auch so zusammenfassen, wie wir schon gesprochen hatten kurz, dass man nicht mehr so das regulieren konnte, wie es eigentlich davor war. Ne? Also ich habe es zum Beispiel ganz doll gemerkt beim Stillen. Also beim Stillen, gerade so nachts, wenn man dann nichts machen kann, außer zu stillen, dann habe ich angefangen, wieder so an mir rumzuknibbeln, knubbeln und so, ne? Also an der Haut rumzuknubbeln, irgendwelche Sachen wegzuknubbeln. Also zum Beispiel habe ich nie Nägel gekaut, aber so in die Richtung geht es ja schon auch, ne? Nägel kauen war nie so ein Thema bei mir, aber ich habe immer angefangen, irgendwas aufzukratzen oder so. Also auch total blöd. Ich hatte dann auch Entzündungen und so, ne? Und das war auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, also irgendwie ist es wie so ein, also ich will vorsichtig mit dem Wort sein, aber wie so ein Zwang. Also man kann es eigentlich nicht stoppen. Und da dachte ich schon, okay, das könnte ja schon ein sehr großer Hinweis sein, da mal zu schauen. Also das war zum Beispiel ein Thema, was mich so beschäftigt hat. Und generell, ne, war es natürlich so, dass man ist ja nicht mehr autonom mit Kind. Und ich habe dann einfach auch gemerkt, okay, ich kann meine Zeit nicht mehr frei einteilen. Das heißt, ich kann mich da nicht mehr regulieren, wo ich es brauche an der Stelle. Früher habe ich eben ganz viel mit Arbeit kompensiert. Und es ging halt nicht mehr. Und das waren halt auch so große Punkte, wo ich dann gedacht habe, okay, also irgendwie, ne? Und dann zählt man ja so eins und eins zusammen. Man geht mal so ein bisschen in eine Rückschau, überlegt mal, okay, was war denn da noch so? Ah ja, okay, könnte ja schon sein, ne? Und genau, und dann, ja, war es einfach so klar, okay, ich muss das eigentlich jetzt machen, diese Diagnose. Und dann kommt natürlich bei mir noch hinzu, dass es ein Thema ist, was mich generell in meiner Arbeit auch schon begleitet hat immer, ne? Das heißt, ich habe ganz viel schon mit ADHS gearbeitet, also allein durch mein Psychologiestudium natürlich, klar, da kommt man nicht dran vorbei, viele Hausarbeiten schon geschrieben, ich bin ja auch gelernte Erzieherin, das heißt, auch da war das schon immer ein Thema. Also das Thema hat mich schon immer ganz, ganz doll begleitet, aber ich habe halt nie gedacht oder nie auf mich geguckt. Das war halt das Spannende eigentlich, so rückblickend, ne? Ich habe ganz viel im Umfeld immer, das könnte ja bei der Person schon auch sein und so, aber bei mir selber habe ich irgendwie nicht hingeguckt oder es halt nicht so wahrgenommen oder wie auch immer, ne? Und nach der Geburt war das dann aber schon sehr deutlich, könnte man sagen, ja. Genau.
Das finde ich spannend, dass du das ansprichst. Ich habe ja meine Diagnose vor 2 Jahren bekommen und das war für mich life-changing. Es war ein riesen Puzzlestück, das gefehlt hat. Na, ich habe schon so viel gemacht, innere Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung, auch mein Mann, Therapien gemacht, aber erst dieses Puzzlestück ADHS hat dann wirklich so, oh mein Gott, deswegen, ne? Und im Rückblick betrachtet würde ich auch sagen, also die Geburt des Kindes war, danach hat einfach gar nichts mehr funktioniert, ne? Dadurch, dass du keine Zeit mehr für dich hast, dadurch, dass du total überbelastet bist, ich war völlig überfordert. Ich war dauererschöpft. Ich bin, glaube ich, auch total in eine Depression oder in Erschöpfungssyndrom reingerutscht. Alles war mir zu viel, aber das lag einfach auch jetzt im Rückblick daran, dass ich, wie du es gesagt hast, ich hatte überhaupt keine Möglichkeiten zu regulieren. Und die Streitereien zwischen meinem Mann und mir haben einen absoluten Höchstpunkt erreicht. Also wir haben, glaube ich, zweimal die Woche, dreimal die Woche sind wir uns so in die Haare geraten. Wir sind auch gerade in der Paartherapie, weil wir das jetzt uns rückblickend durch die Brille von ADHS nochmal anschauen, weil ich jetzt erst verstanden habe, dass zum Beispiel Streiten ein totaler Dopaminbringer ist. Also man ist ja Dopamin unterversorgt und man versucht es ja immer irgendwie auszugleichen. Streiten ist sowas von Dopaminkick. Sich Sorgen machen ist ein totaler Dopaminkick. Ich war ja auch ganz lange Nachtleben-Reporterin und habe über das Berliner Nachtleben berichtet. Alkohol.
Perfekt für ADHS.
Perfekt für ADHS. Na, super Stimulanzien auf allen Ebenen. Licht, Ton, Musik, Menschen. Also
ja, und auch hatte ich mir damals einfach...
Wie bitte?
Auch der Job an sich, ne? Das ist ja auch so, ich will dir das jetzt gar nicht so zuschreiben, aber ich kann mir schon vorstellen, ne, das war ja schon auch so wahrscheinlich dann so, oh, da kommt die Reporterin und so, ne? Das ist ja auch sowas, das ist ja für ADHS auch total gut, so dieses Gefühl von, ah, ich werde gesehen. Also, weil gerade Menschen mit ADHS ja häufig das aus der Kindheit eben oder halt auch aus der Jugend die Erfahrung gemacht haben, nicht gesehen zu werden oder halt auch immer wieder zu hören, du bist komisch oder sowas. Und wenn man, also ich mache die Erfahrung halt einfach auch bei mir in der Therapie, dass viele Menschen, die ADHS haben, häufig in irgendeiner Form entweder einen Job haben oder im Freundeskreis eine Position einnehmen, wo sie sich diese Bestätigung rückblickend auch ein bisschen holen dürfen können. Und wenn es aber wegfällt, dann ist es auch wirklich schwierig auszuhalten und ein großes Thema, ne? Deswegen, ne, das könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich auch nochmal Dopamin war, so wie du gerade beschreibst.
Guter Hinweis, ne? Guter Hinweis, toller Hinweis. Danke, Julia, dafür. Weil das ist ja so, in dem Moment, wo du weißt, dass du es hast, dann beginnt so ein bisschen wie so eine Schnitzeljagd, ne? Du nimmst immer die Teilchen und denkst, und plötzlich siehst du sie anders. Ich war früher immer zu viel, zu wenig. Warum? Du musst dich doch nur mehr anstrengen. Warum gehen die Vokabeln nicht in dich hinein? Es sind doch nur 10 Stück, die musst du doch lernen können. Warum bist du jetzt wieder, ne? Also ich bin so oft und über so viele Jahre beschämt worden. Und jetzt das alles durch diese andere Brille zu gucken, und das hört ja nicht auf. Also du gibst jetzt wieder so ein Puzzlestückchen hinein, wo ich denke, okay, das ist auch, das kommt auch dadurch. Ja, das ist total schön, weil man plötzlich ganz tolle Frieden mit sich macht und merkt, ich bin anders und ja, ich bin normal. Und ich merke das, weil mein halber Freundeskreis ist natürlich auch neurodivers. Als ADHS zieht man ADHS ja auch an wie so ein Leuchtturm. Auch ganz viele von meinen Klientinnen und deren Männer sind entweder schon diagnostiziert oder bekommen von mir den Hinweis, guck doch da mal hin, ich glaube, du könntest, weil man natürlich auch als Therapeutin die anzieht, die von dieser Energie, die in diese Energie hineingehen.
Ja, ist bei mir tatsächlich genauso, wie du es beschreibst, ne? Und also bei mir ist es ja auch so in der Praxis, ich biete ja auch Fortbildungen für TherapeutInnen, BeraterInnen an, wenn es um die Themen ADHS, Sexualität und Partnerschaft geht, weil ich einfach auch gemerkt habe in meiner Arbeit, hey, das ist einfach anders, wie auch in der Ausbildung gelernt, ne? Wenn man Menschen begleitet, die ADHS haben oder auch Autismus, dann ist es einfach doch ein bisschen ein anderes Arbeiten. Und da hatte ich jetzt die erste Fortbildung und das möchte ich kurz erzählen, weil das war so schön, weil da war natürlich auch die Hälfte von den TherapeutInnen, die die Fortbildung gemacht haben bei mir, die waren natürlich auch irgendwie auf dem Spektrum unterwegs und das war so schön, dass man mal so offen über das Thema so, also es war irgendwie ein ganz anderes Arbeiten, auch in der Fortbildung. Das war total schön, weil ich glaube, nicht nur ich, auch die anderen, aber auch ich, wir haben uns, glaube ich, ganz anders nochmal gesehen, gefühlt, auch als TherapeutInnen mit dieser Thematik. Und das war echt so cool. Es hat mir so Spaß gemacht. Deswegen, diese Fortbildung gibt es auf jeden Fall nochmal, falls ihr zuhört, weil es einfach so Bock gemacht hat, ne? Also es war echt
Ich wollte ja dabei sein. Ich musste leider absagen, weil bei mir Land unter war. Aber schön, wenn du es noch mal machst, I'm in.
Ja,
Aber
das war
lass uns
einfach
mal
so schön.
einsteigen. Was
Ne?
sind denn so die Herausforderungen für eine Partnerschaft? Lass uns mal zuerst Partnerschaft machen und dann nachher noch mal Sexualität angucken. Aber was ist die
Ja.
Herausforderung, wenn du in einer Partnerschaft mit einem neurodiversen Menschen bist oder eben wie so häufig ADHSis oder Autisten und ADHSis, Leute, die auf dem Spektrum sind, ziehen sich an, wenn sich da zwei treffen?
Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal zu verstehen, hey, es läuft vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anders bei uns, was nicht schlimm ist, ja. Aber das kann halt an der einen oder anderen Stelle auch manchmal zu Explosionen im Streit führen, die von außen betrachtet denkt man sich, oh je, aber für die Partnerschaft selber fühlt sich in dem Moment sehr, sehr schrecklich an. Und dann ist eher die Frage, wie kommen wir da wieder gut raus? Weil mit ein bisschen Rückblick ist es dann meistens gar nicht so schlimm, aber es wiederholt sich dann und man kommt halt immer wieder an den Punkt. Also als Beispiel, viele von meinen Klientinnen, die kommen dann oft an den Punkt zu sagen, okay, dann trenne ich mich jetzt halt, weil das hat ja gar keinen Sinn hier. Ne? Also man ist ganz schnell an diesem Punkt von, okay, dann hat das hier alles keinen Sinn. Schwarz-Weiß-Denken ist ja auch so ein ganz großes Thema. Und ich glaube, das ist etwas, was wir einfach. Wenn wir das wissen, können wir da ein bisschen entspannter auch damit umgehen und zu sagen, hey, okay, vielleicht geht es hier gar nicht darum, dass wir jetzt nur uns trennen können oder nur happy des Todes sind, ja, sondern dass es halt auch einen Mittelweg gibt. Also das ist, glaube ich, erstmal schon mal so was Grundlegendes, weil man, glaube ich, ganz häufig in so einen Strudel kommt von, okay, das hat hier ja alles gar keinen Sinn mehr oder, oh, es ist alles so schön und wow, niemand hat so eine Beziehung wie wir. Und da dazwischen so einen Mittelweg zu finden, kann erstmal total entlastend sein. Also ich begleite hier wirklich ja Paare dann, die echt ganz oft in diesem Strudel der, okay, wir trennen oder das, ich muss mich jetzt trennen. Oh nee, jetzt hat meine Partnerin schon wieder das Thema Trennung und immer wieder kommt es, ne, wenn ich habe zum Beispiel auch ein Paar, da ist es dann für die Partnerperson schon gar nicht mehr so krass, ja. Die sagt dann, ja, das kenne ich ja schon, ja. Aber für die Person selber Betroffene ist es natürlich ganz schlimm, weil es gibt dann nichts anderes. Und das hat damit was zu tun, dass das ADHS-Gehirn ganz schnell nach einer Lösung sucht. Und wenn aber keine Lösung verfügbar ist, dann ist die einzig wahre Lösung ja die Trennung. So, ne? Und das zu verstehen, ist, glaube ich, schon mal so was Grundlegendes. Dann, dass es ganz viel auch um so Kindheits-Jugenderfahrungen geht, ganz viel Jugenderfahrung, finde ich auch, ja. Wir reden ja immer davon, das innere Kind muss Heimat finden. Also für ADHSlerInnen passt es besser so, der innere Teenager muss Heimat finden, ja. Genau, also dieses Gefühl von anders zu
Wieso?
sein. Was meinst du?
Anders, weil das, warum der innere Teenager? Weil da noch mal andere Themen sind.
Ja, also was ich damit sagen möchte, ist, dass wir oft den Blick auf die Kindheit haben. Aber für viele meiner KlientInnen, gerade mit ADHS, ist halt das Thema Teenager auch eine ganz relevante Situation. Ne? Wenn dann mehr so in die Anpassung eigentlich geht, wenn man öfter dann auch hört in der Schule vielleicht, okay, also du bist ja so und so und du bist ja so anders und so, ne? Das ist als Kind schon auch ein Thema, aber meiner Erfahrung nach ist es häufig dann, wenn es eher so in die autoritären Phasen geht, ne? Also weil autoritär und ADHS geht ja auch nicht so gut miteinander, ne? Deswegen sind viele ADHSlerInnen im Job ja auch sehr ecken oft an, ja, weil sie vielleicht auch einen ganz großen, also Loyalität, Gerechtigkeit ist ein ganz großes Thema, ja. Das heißt, da mit autoritären Personen kommen viele Menschen mit ADHS einfach nicht klar. Und das fängt halt im Teenageralter extrem an, ja. Deswegen ist oft so der innere Teenager muss eigentlich nochmal Heimat finden und nochmal so auch das innere Kind, ganz klar, aber nur ne, der Teenager ist dann nochmal so ein wichtiger Faktor auch aus meiner Sicht, wenn ich mit Menschen arbeite, die halt eben ADHS haben, ne. Genau.
Das finde ich sehr schön, dass du das sagst, weil diese Teenagerjahre mit ADHS, also, ne, du packst es nicht, du musst dich nur mehr anstrengen, warum bist du so komisch? Alle kriegen das hin, warum kriegst du das nicht hin? Und man merkt dann ja natürlich sehr stark, dass man irgendwie anders ist als die anderen. Und mir hat das sehr geholfen zu merken, ja, stimmt. Ich
Ja.
bin anders als die anderen. Und wir haben ja auch also ohne es zu wissen, damals, dass ich auf dem Spektrum bin, haben wir unsere Tochter schon in alternative Schulsystem gegeben. Also die ist schon auf einer Montessori, Kindergarten, Grundschule, jetzt Mittelstufe. Und ich merke, wie gut ihr das tut, nicht in dieser Leistungsgesellschaft zu sein, sondern gesehen zu werden, nach ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen zu lernen, nach ihrem Tempo zu lernen. Das tut der total gut und das war einfach für mich schwierig. Und in den Partnerschaften merke ich, dass das halt oft noch mal mit aufgearbeitet wird, ne? Also Ich weiß das, ich merke das bei mir zum Beispiel, dass ich wahnsinnig schnell beschämt bin. Also mein Mann, der stellt immer so Rückfragen. Also quasi, du hast doch gesagt, heute gibt es Nudeln. Klammer auf, warum gibt es keine Nudeln? Warum gibt es jetzt, was weiß ich, Lasagne? Und ich denke sofort, er greift mich an. Säbelzahntiger. Und dann gehen schon alle, weil ich sofort das Gefühl habe, ich werde in Frage gestellt. Ich habe was nicht richtig gemacht. Ich habe schon wieder was falsch gemacht. Und dann geht sofort das ganze Karussell los. Und dann gehe ich sofort, mein Hall kommt und werde ich total. Und dann merke ich, während ich streite, dass ich total Spaß dran habe. Das hat mich am Anfang total irritiert, dass es so einen inneren Anteil gibt, der gerade richtig Bock auf Streit hat. Heute weiß ich, es ist der Dopaminanteil, der gerade denkt, oh mein Gott, das Dopamin fließt in Riesenflüssen zu mir. Und yeah, hier ist was los, Action. Und dann weiß ich immer schon, wenn der kommt, okay, du musst das hier stoppen. Du musst das hier jetzt irgendwie stoppen, aus dem Zimmer gehen, Pausetaste drücken, weil sonst eskaliert das hier total, worüber ich mich total freue, aber dann, ne, ist die Partnerschaft erstmal wieder für Tage auf Eis gelegt, weil wir beide erstmal wieder unsere Wunden lecken müssen.
Ja, und da war jetzt auch so der Link wieder da dazu, zu der Ursprungsfrage von dir gerade, ne? Was ist dann wichtig in der, warum ist es anders vielleicht auch? Und das ist genau der Punkt, dass wir verstehen, hey, da gibt es diesen ganz krassen Verletztenanteil, der in der Partnerschaft natürlich auch ganz häufig aktiviert wird oder halt, wenn wir in der Poppsychologie bleiben, getriggert wird, ja. Also, ne, das wird ganz häufig getriggert, das wird aktiviert und dann sind wir da mittendrin und dann gibt es den Teil, wo du gerade beschreibst, das Dopamin, wo sagt, oh ja, das macht jetzt aber irgendwie auch ein bisschen Spaß. Komisch, warum macht mir das Spaß, weil eigentlich ist es ja ganz schlimm und danach dann die Beschämung, scheiße, was habe ich jetzt hier schon wieder gemacht, ne? Also, es ist so das alles und das zu verstehen, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher und wichtiger Faktor, weil sich das ja doch sehr unterscheidet von Menschen, die kein ADHS haben. Und auch für TherapeutInnen einfach sehr wichtig zu unterscheiden. Und dann gibt es einfach auch für TherapeutInnen auch andere Schritte, die ich da vielleicht als Therapeutin gehen muss bei der Begleitung. Und gleichzeitig ist für die Paare es sehr wichtig, das zu verstehen, was wir gerade besprochen haben, dass das ein Teil ist. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele. Ja, das ist jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Und ja, und das ist halt schon mal ein großer Unterschied, finde ich, was dann für Paare mit Menschen mit ADHS oder eine Person hat es, eine nicht oder so, ja, einfach da auch schon mal ein großer Unterschied ist. Und dann haben wir ja noch einen anderen Faktor, nämlich das Thema Kritik. Menschen mit ADHS, man könnte sagen, sind nicht so kritikfähig, aber aus meiner Sicht geht es ganz viel darum, was du gerade so ein bisschen im Kern hattest. Dieses, hey, ich fühle mich schnell angegriffen, aber das kommt aus einer Beschämung, ich habe schon wieder nicht richtig gemacht. Und dann kommt halt schnell so eine Verteidigung. Und bei manchen Menschen halt viel extremer mit ADHS, weil sie da schon ganz viele schlimme Erfahrungen gemacht haben und sich schnell verteidigen wollen und sagen, nee, warte mal und halt, stopp und immer nein und ne, und dann ist man auch direkt in so einem Konflikt drin. Also diese Muster von ADHS zu verstehen, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher und wichtiger Teil von der Therapie dann am Ende und was halt den Unterschied macht. Ja.
Ich finde auch, dass Gerechtigkeit so ein Riesenthema ist. Ne?
Genau.
Also ich merke das auch, wenn er sich über was bei mir beschwert, aber es selber macht, dann kann ich mich kaum zurückhalten. Es ist so ungerecht. Ne? Also wird so mit zweierlei Maß gemessen. So, und ich weiß schon, halt den Schlappen. Ne? Das ist schon okay, aber das geht nicht. Ne? Also merkst du das auch bei oder hast du das auch, dass du merkst, so, oh, so Ungerechtigkeit ist ganz schwer auszuhalten?
Ja, also Ungerechtigkeit, für mich ist Loyalität ein ganz, ganz großes Thema. Auch in Freundschaften war das schon immer ein ganz großes Thema. Und da auch rückblickend das nochmal so zu analysieren, war für mich
Hast du
zum
ein
Beispiel auch
Beispiel,
ein.
was du mit Loyalität meinst?
Also Loyalität im Sinne von, wenn ich einer Person die Loyalität in einer Freundschaft gebe, dann erwarte ich auch Loyalität. So, also ne, dieses Gefühl von, hintergeht mich jemand oder sowas. Das ist ein ganz großes Thema und das merke ich bei vielen Menschen hier in der Beratung auch. Ne? Zum Beispiel hatte ich jetzt vor kurzem auch eine Klientin, da war das Thema auch, in einer Freundschaft gab es eben so einen Konflikt, die Freundschaft ging auseinander und das war wirklich ganz schlimm auszuhalten. Also es war eine richtige Liebeskummertrennung sozusagen, was ja sowieso für Freundschaften genauso gilt. Ne? Also wir romantisieren ja die romantische Beziehung, aber ja, genau, aber das zum Beispiel auch, ne? Zu verstehen, hey, Loyalität ist ein ganz wesentlicher Faktor und man fühlt sich ganz schnell Also eine Person sagt irgendwas, sie meint es vielleicht gar nicht so, wie wir es dann aufnehmen, aber für uns bedeutet das, aha, da ist jemand nicht loyal, die hintergeht mich, die Person oder so, ne? Und das merke ich bei mir auch, also in Verbindung mit Gerechtigkeit, ne? Dass das einen ganz hohen Stellenwert einfach hat, ne? Also, und dann wiederum sind aber Freundschaften, die man hat, ja meistens auch sehr eng und sehr wertvoll, sage ich jetzt mal, weil man ganz viel teilt und ne, meistens hat man dann ja im Freundeskreis, wie du schon sagst, auch wie viele Menschen, die auch irgendwie ADHS oder irgendwie auf dem Spektrum sind und das erleichtert es natürlich, weil man dann auch sich mehr verstanden fühlt und das spielt halt auch eine ganz große Rolle, was du gerade schon angesprochen hast, dieses, du machst es so, für mich gilt es scheinbar nicht, aha, also Gerechtigkeit, aber auch verstanden fühlen und wenn jetzt zwei Menschen mit ADHS aufeinandertreffen, auch in einer Beziehung, dann fühlt sich das trotzdem meistens so an, so, hä, wieso ist das so, ja? Aber man hat es natürlich leichter, auch ein Verständnis herzustellen, weil die Person, die andere mit ADHS es ja vielleicht auch so empfindet und dann gibt es da einfach eine schnellere Connection zu sagen, ah, so ist es bei dir also auch. Okay, dann kann ich da vielleicht auch ein Stück zurücktreten, die Metaebene einnehmen und sagen, okay, wenn ich jetzt mal von so außen drauf betrachte, drauf schaue, ist es ja eigentlich schon wieder witzig oder so, ne? Mit ein bisschen Abstand natürlich. Genau, also das wäre zum Beispiel so ein Punkt, ne, was man da gut machen kann.
Wie ist es denn mit Ordnung? Das ist ja für viele, ADHS ist ein Riesenthema, Ordnung, Struktur, Steuererklärung. Ich hatte einen Bekannten getroffen und der meinte, er hat staubgesaugt und der Staubsauger steht seit 3 Monaten im Flur, weil er es nicht schafft, den in die Kammer zu stellen. Und er schämt sich so, aber er kriegt es irgendwie nicht hin. Wie gehen Paare da mit um?
Ja, also das würde ich auch sagen, ist ein großes Thema. Dann ist ja zum Beispiel auch nochmal die Frage, ist nur ADHS oder vielleicht auch noch in Verbindung mit Autismus? Dann ist es nämlich richtig spannend, was Ordnung angeht. Aber genau, das ist ein wichtiger Faktor für die Entlastung auch in einer Paarbeziehung, das zu verstehen, dass man das nicht macht, um den anderen zu ärgern, sondern, wie du es gerade schön gesagt hast, ne, man schämt sich auch dafür, man kriegt das irgendwie nicht hin, aber irgendwie, das ist dann, viele mit ADHS kennen das, man liegt auf der Couch, das ist wie so eine Paralyse, man kann gar nicht aufstehen, obwohl man Hunger hat, obwohl man einem kalt ist, obwohl man Durst hat, man liegt einfach 3 Stunden da und macht nichts, ja. Und das ist so ähnlich, ne, also man betrachtet den, bei mir ist es zum Beispiel der Koffer, wenn ich auf Geschäftsreise bin oder so, ja. Ich komme wieder, dann steht der Koffer da ewig rum. Ich krieg's nicht hin, diesen Koffer auszuräumen. Ne? Mittlerweile habe ich da auch ein bisschen eine Strategie für mich entwickelt, wie ich das gut schaffe. Aber natürlich, eine Ordnung ist zum Beispiel auch ja mit Kindern nochmal so ein Thema. Ne? Genau, also das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und ne, ich mache das in meiner Beratung oder in der Therapie, machen wir das dann so. Die Klientinnen bekommen von mir da wirklich ganz konkrete Anleitungen, weil was bei ADHS gut hilft, sind Routinen. Veränderung ist aber was für ADHS gar nicht funktioniert erstmal. Da beißt sich ja der Hund in den Schwanz, könnte man sagen, weil wie kann ich eine neue Routine einführen, wenn ich keine Veränderung mag? Ne? Das ist halt super schwierig, aber genau darum geht's, das zu gucken, wie kann ich kleinteilig erstmal eine Routine etablieren, die dann nicht zu sehr aufwendig ist, damit die Veränderung nicht zu groß ist, aber die mir dann nachher Entlastung bringt. Und das ist dann zum Beispiel halt auch ein Teil, wo für Paartherapeutinnen einfach unterschiedlich ist zu Menschen, die eben kein ADHS haben. Das muss ich wissen als Paartherapeutin, ne, dass sich da was verändert. Und für eine Klientin oder für einen Klient ist es natürlich auch entscheidend zu sehen, ah krass, okay, bei uns läuft es halt ein bisschen anders, aber das ist etwas, was uns hilft, das ist eine Struktur, so machen wir das jetzt. Und dann können wir da besser in der Paarebene, auf der Paarebene umgehen. Das führt nicht so zu so großem Streit und es entlastet am Ende. Ne? Ja.
Und das heißt, der Trick ist quasi, es kleinteilig einzuführen. Also nicht alles auf einmal. Ich habe das mit meiner Tochter zum Beispiel so gemacht. Ich glaube, als sie klein war, hier, wir haben 3 Jahre geübt aufzuräumen. Immer unterschiedliche Methoden, nochmal was anderes ausprobiert. Und irgendwann kam was, was funktioniert hat und ihr Zimmer ist immer aufgeräumt. Immer aufgeräumt. Das ist so krass. Irgendwann hat es dann Klick gemacht und sie konnte das für sich nehmen und ist jetzt einer der ordentlichsten Menschen. Meinst du sowas?
Ja und nein. Also ja, ich meine im Sinne von, also wir bleiben mal auf der Paarebene, weil mit Kindern finde ich ist es schon nochmal anders. Ne? Also wir bleiben mal auf der Paarebene. Es wäre dann in der, klar, natürlich muss ich das mit dem Paar genau im Detail besprechen, weil wie du schon sagst, für manche funktioniert das, für manche nicht. Ja, es gibt halt eben kein ABC, so geht's. Aber es wäre dann schon, oder die Idee ist dann zu sagen, okay, wann in eurem Alltag hättet ihr 5 Minuten Zeit, nur als Beispiel jetzt, ja? Okay, keine Ahnung, Sonntagabends wäre gut. Okay, Sonntagabends setzt ihr euch hin und es wird die Woche besprochen. Aber um das jetzt dem Paar ganz einfach zu machen, bekommen die von mir schon die Struktur mit. Also die kriegen einen Wochenplan, wo sie sich ausdrucken dürfen. Da würde ich aber auch ganz genau im Detail besprechen, wer druckt es wann aus. Also ne, es ist so im Detail, also es muss auch genau besprochen sein, wann macht es Sinn für dich und so, ja. Genau, und das ist eigentlich schon, darum geht's schon, ne? Dass ich dann auch diesen Wochenplan genau im Detail bespreche, was macht wann Sinn und wie könnt ihr es gut umsetzen, ohne dass es ein großer Aufwand ist, aber so, dass es euch erleichtert. Also das ist immer so ein bisschen das Credo, sage ich jetzt mal, ne? Was ist hilfreich, ohne zu überfordern? Und genau, und dann wird da halt eben alles so genau so strukturiert, ja. Und dann wird gesagt, okay, wer von euch lässt Sachen eher rumliegen, wen stresst es? Okay, wie können wir das verändern? Was könnte ein erster Schritt sein? Und so weiter und so fort. Würde dich es stressen, wenn Partner A die Sachen, die rumstehen, alle an einem Platz stellt? Würde das für dich einen Stress bedeuten, weil du dich dann angegriffen fühlst oder nicht? Oder wie geht es dir damit? Nee, wäre für mich okay. Okay, dann machen wir das so. Partner A stellt alle Sachen abends an einen bestimmten Ort X. Und an dem Ort X kannst du es dann wegnehmen. Passt es für dich? Ja, schon. Wie lange bräuchtest du dafür, das aufzuräumen? Ha, wahrscheinlich schon nochmal so einen Tag. Okay, wäre das für dich auch in Ordnung? Ne? Also man macht das wirklich sehr kleinteilig am Ende. Und das ist dann halt Paartherapie am Ende, ja. Aber das wäre halt der Unterschied. Und dass wir dann halt schauen, okay, und wie erleichtert es jetzt am Ende die Paarebene? Und dann, ja, wäre es einfach so ein ganz wichtiger Faktor X, dass wir das erstmal in die Übungsphase gehen. Ich spreche immer von Übungsphasen bei mir in der Therapie. Es gibt eine Übungsphase, die dauert XY Zeit, vielleicht 6 Wochen. Und danach gibt es eine Integrationsphase in den Alltag. Ja? Genau, also das wäre zum Beispiel sowas. Ja, wenn man da jetzt als Therapeutin Lust hat, ich bin gerade da an so einem tollen Projekt dran, dürft ihr gerne mal vorbeigucken, wo genau das nochmal ein bisschen genauer beschrieben wird, weil es einfach total hilfreich ist, wenn ich das Schritt für Schritt machen kann. Ne, so eine Übergangsphase, Übungsphase, Integrationsphase und dann zu gucken, okay, wie funktioniert es im Alltag? Und jetzt hast du aber was gesagt von deiner Tochter, was man gut übernehmen kann, zu sagen, okay, was macht Sinn und was nicht? Was fliegt wieder raus aus dem System? Was behalten wir? Das ist wie mit Zwischenbilanzen ja auch, ne, in der Paarebene zu gucken, okay, was macht paarebenmäßig Sinn, was nicht, was behalten wir, was nehmen wir mit in die Zukunft sozusagen.
Das sind
wir sehr, sehr kleinteilig.
Ja, aber super, super schöne Impulse. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Ich würde ja gern mit dir noch über Sex sprechen. Ja. Lass uns nochmal die letzten 10, 15 Minuten über Neurodiversität und Sexualität reden.
Sehr gerne.
Was sind denn da die Herausforderungen oder auch die Vorteile?
Ja, also erstmal glaube ich, ist wichtig auch bei Sexualität zu verstehen, dass es halt auch da wieder von A bis Z gehen kann. Von ich habe sehr viel Lust zu ich habe gar keine Lust. Und was therapeutisch und auch für Klientinnen einfach nochmal sehr wichtig ist zu verstehen, das ist etwas, was wechseln kann, wöchentlich, monatlich, Jahre. Ja. Und das macht auch den Unterschied für mich einfach nochmal ganz klar zu einer sexuellen Funktionsstörung, weil eine Person, die eine sexuelle Funktionsstörung hat, die hat dauerhaft keine Lust beispielsweise, ne? Also oder dauerhaft kein Orgasmus. Menschen mit ADHS können phasenweise zum Beispiel Orgasmusschwierigkeiten haben, einfach weil sie gedanklich reizüberflutet etc. Ja, also es gibt viele Gründe dafür. Das heißt, das kann eine Phase sein und dann gibt es wieder eine Phase, wo es nicht so ist, was einen riesen Unterschied zu einer sexuellen Funktionsstörung macht, was eben für Paar- und Sexualtherapeutinnen auch wichtig ist zu wissen, ja, an der Stelle, weil es einfach einen Unterschied in der Diagnose macht am Ende. Und
Das heißt, wenn Reizüberflutung, stressed out, dysreguliert, dann hat das einen enormen Einfluss auf die Sexualität, auf die Lust, auf die Libido, auf die Orgasmusfähigkeit.
Es kann einen großen Einfluss haben auf den Orgasmus beispielsweise, dass ich halt sehr im Kopf bin. Also Grübeln ist auch so ein Ding, was ja Dopamin bringt, ja. Aber wenn ich die ganze Zeit beim Grübeln bin, dann kann ich mich vielleicht nicht so sehr auf den Orgasmus fokussieren. Andere wiederum mit ADHS sagen, okay, der Orgasmus, die Fokussierung auf den Körper, das bringt mich dann total aus dem Grübeln raus. Also das ist halt sehr unterschiedlich. Deswegen muss man auch da wieder sehr kleinteilig in der Diagnose gucken, was ist denn das Thema? Ja, also genau, aber der Orgasmus kann zum Beispiel ein großer Bereich sein. Erektion, ja, Erektionsprobleme bei Menschen mit ADHS sehr häufig, ja, einfach weil auch dieses Thema mit ich kann da nicht so richtig loslassen, ich kann mich da nicht so reinbegeben, ich bin irgendwie wo ganz anderes. Dann zum Beispiel auch reizüberflutet im Sinne von Berührungen. Jemand mit ADHS findet Berührungen vielleicht sehr unangenehm, Körperflüssigkeiten sehr unangenehm, ne? Das heißt, auch da gibt es einfach auch schon mal ganz viele äußerliche Faktoren, die das Sexleben sehr verändern oder das Gefühl zur Lust auch, ne, bevor wir überhaupt beim Sex sind, ja, weißt du, also das sind so die ganzen, oder keine Ahnung, man ist in der Wohnung, man hat auf dem Sofa beispielsweise Sex oder möchte Sex haben, dann sieht man vielleicht mit einem Blick in die Küche, da steht das Geschirr und dann fühlt man sich so richtig, boah, der Dreck auf den Tellern, ich stelle mir gerade vor, der ist an meinem Körper, ja, also das hat einfach oft einen ganz anderen, eine ganz andere Tiefe, was auch so Gefühle und Emotionen anbelangt oder so diese sensorischen Themen auch. Die Sinne sind häufig ganz, schwerer zu entkoppeln dann manchmal, ja. Und das alles hat natürlich einen großen Einfluss auf den Orgasmus, auf die Lust, auf all das. Und deswegen können zum Beispiel Lustprobleme, Lustlosigkeit, ist bei Menschen mit ADHS auch ein großes Thema, was man häufig gar nicht so denkt, weil man denkt, okay, die wollen ganz viele Reize, die wollen ständig Sex. Nein, ne, Menschen mit ADHS, die vielleicht auch in sicheren Bindungen sind, kann auch sein, dass sich der Fokus plötzlich ändert. Weg vom Sex zu anderen Themen. Weg von der Beziehung zu, keine Ahnung, was auch immer, ja. Und das muss man auch verstehen, dass das kein, ich bin gegen dich, ich möchte die Beziehung nicht, sondern, oh, ich fühle mich hier gerade so sicher, dass ich mich jetzt hier andersweitig umgucke, in Anführungszeichen. Ne? Also du merkst schon, das hat ganz großen Einfluss auf Sexualität einfach an der Stelle, ja.
Was wären denn so, gibt es so typische Herausforderungen und wie geht man damit um?
Ja, also ich würde da nochmal unterscheiden, zum Beispiel auch Menschen, die jetzt in keiner festen Partnerschaft sind, aber natürlich auch für Menschen, die in Partnerschaften sind, kann es zum Beispiel auch sein, dass man wie so einen Druck hat zu sagen, okay, ich habe das Bedürfnis nach Reizen im Sex und es kann dann dazu führen, dass man zum Beispiel Sex auch mit Menschen hat, die man gar nicht kennt, vielleicht auch sehr risikobehaftet im Sinne von unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, unter Drogeneinfluss, Alkohol, andere Drogen, oder zum Beispiel auch ohne Kondom, ja. Also die Risikobereitschaft, die ist sehr hoch. Also es gibt ja auch Studien zum Beispiel, dass Menschen mit ADHS häufiger sexualisierter Gewalt beispielsweise ausgeliefert sind, ja, oder Erfahrungen machen, einfach auch aus diesen Gründen mit, ja.
Weil sie risikoaffiner sind.
Ja und nein, also nicht, weil sie risikoaffiner im Sinne sind, sondern weil einfach, also das ist ja keine Persönlichkeitsstruktur im Sinne, ich bin risikoaffiner, sondern es geht ja darum, mit dem Dopamin wieder so eine Sache. Ne? Man geht Reizen vielleicht mehr nach. Oder auch, man connectet sich schneller mit Menschen. Ja, also auch das, man ist schneller begeistert von etwas. Ja, von auch nur von Menschen zum Beispiel. Ja? Oder man ist vielleicht, ich will nicht sagen, man ist leichter manipulierbar, weil das stimmt nicht. Viele Menschen mit ADHS haben einen sehr guten Gespür für sowas auch, aber sie sind vielleicht schneller in dem Thema Loyalität gefangen und sagen, ah, die Person möchte vertrauen, okay, ja, was die liebt mich nicht, wenn ich das nicht mit ohne Kondom mache oder so. Ja, also sowas zum Beispiel. Das könnte schon sein, dass das halt ein Thema ist, ja. Also,
oder man ist schnell im Hyperfokus. Oh, die hat so viele Probleme, die Person. Ja, genau, da gibt es so viele Lösungen, Bindung, die gefunden werden müssen. Da kann ich richtig schön tief reingehen.
Genau, Bindungsthemen, ja. Mhm. Und das spielt natürlich auch eine ganz große Rolle bei dem Thema Sexualität, ne?
Ich merke eben, dass es interessant ist, weil es oft halt in so zwei Richtungen geht. Ne? Also es geht, wenn die Lust da ist, geht es eben oft darum, wie kann ich noch mehr spüren? Ne? Also einerseits dann der Wunsch in Richtung BDSM, Kink, ne? Sich da einfach noch mehr Kicks und Adrenalin und Dopamin und Reize und Erfahrungen und neue Dinge reinzuholen. Es gibt auch den Trend, tiefer zu gehen, also zu sagen, ich will mehr Tantra, ich will mehr Slow Sex, ich will mehr fühlen, mehr mit den Sinnen, und da sozusagen mir das Dopamin, ne, weil Sex ist ja auch ein totaler Dopaminbringer.
Ja, und das kann ein Teil sein. Und ich finde, das wird halt nicht allen gerecht, weil nicht alle Menschen mit ADHS sind so, dass sie sagen, okay, BDSM, Tantra etc. Für manche ist zum Beispiel auch der Dopaminkick zu sagen, okay, ich will ganz schnell Orgasmus und fertig. Ja, also das nochmal zu verstehen, das ist halt auch wieder ein Spektrum, wie natürlich bei Menschen ohne ADHS auch, ja, also das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, aber das, was du gesagt hast, das kann halt eben auch ein ganz wesentlicher Faktor sein, ne? Was ich zum Beispiel bei mir merke, ich muss natürlich dazu sagen, zu mir kommen ja viele Menschen, die eben ein Thema mit Lust haben, ne? Deswegen ist bei mir natürlich der Fokus sowieso schon auf Lust. Und bei Menschen, die ADHS haben und ein Lustthema haben, da geht es wirklich ganz viel auch darum zu gucken, okay, wie kann ich das Thema Lust wieder gut integrieren, damit überhaupt wieder so ein Dopamin da dran gekoppelt ist, weißt du? Und das ist bei mir in der Praxis häufig ja auch das Thema. Genau, also du merkst schon, bei mir ist halt eher diese andere Seite oft vertreten von den Menschen mit ADHS, wo Lust eben gar nicht mehr so im Fokus ist. Ne? Genau, also das ist bei mir einfach in der Praxis ein
Das
wesentlicher
heißt, bei dir
Faktor.
in der Praxis geht es viel darum, wie kann ich mich der Lust wieder öffnen und das Dopamin daher wieder kriegen?
Ja, also bei vielen Klientinnen, dann habe ich natürlich schon auch Orgasmus, Erektion habe ich gerade schon angesprochen, ne? Das spielt auch eine ganz große Rolle. Genau, also ja, das ist auch ein wesentlicher Faktor.
Ich fand das nochmal interessant, dass du gesagt hast, bei manchen Menschen mit ADHS geht es auch manchmal darum, schnell einen Orgasmus zu kriegen und fertig zu sein.
Genau,
was gibt's noch so für, wo jetzt Zuhörende sagen könnten, oh mein Gott, das bin ich, da erkenne ich mich drin wieder. Weil du gesagt hast, es ist ja so ein großes Spektrum.
Du meinst jetzt in Bezug auf den Orgasmus oder?
Und die Lust und den Sex. Also, ne, wir haben ja gesagt, es kann sein, dass es eine große Zuwendung gibt zu Kink und BDSM oder eben zu Tantra. Ne? Mhm. Es kann aber auch sein, dass die Lust total versperrt ist. Es kann sein, dass man aber Lust hat, aber einfach schnell einen Orgasmus haben will und aus die Maus. Gibt es noch weitere Sachen?
Oh ja, da gibt's, ich glaube, wenn wir 100 Menschen hätten, dann hätten wir 100 verschiedene Themen. Ne? Also das ist ja auch das. Also es gibt ja nie so die Antwort A, B, C. Aber letztendlich glaube ich, was da vielleicht wichtig ist, einfach für Zuhörende jetzt, ne, wenn man selber ADHS hat, dass man einfach vielleicht das eigene Sexleben, die eigene Lust einfach mal mit der Brille anschauen darf und sagen darf, ah, okay, etwas, wo ich mich vielleicht selber komisch fühle, das kann sein, dass das halt auch sexuell oder partnerschaftlich auch was mit ADHS zu tun hat. Und vielleicht entlastet allein dieser Blick schon. Ne? Ich glaube, das ist so entscheidend, dass man sich da nicht so verurteilt, weil ne, beispielsweise mit Lust, dass man eine Phase hat, wo viel Lust da ist, dann kommt vielleicht eine Phase, wo ganz wenig Lust da ist, dann kommt wieder eine Phase, die lustvoll ist. Auch das zu sehen, weil Menschen mit ADHS sind ja häufig sehr ich sage jetzt mal ein bisschen so gefangen, so, und nein, das ist jetzt so, das wird für immer so sein, scheiße, ich fühle mich ganz schlimm damit. Und da auch zu sagen, hey, okay, das ist eine Phase und ich kann die wieder verändern, die Phase. Die Phase geht jetzt vielleicht XY Wochen, Monate etc. Aber eine Lösung könnte zum Beispiel sein, zu sagen, hey, ich suche mir eine Paar- oder Sexualtherapie, um da hinzuschauen, ne? Weil das ja häufig eben so ein Teil auch dessen ist von Menschen mit ADHS, zu sagen, oh Gott, das wird jetzt für immer so sein, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Trennung vom Anfang, das ist für immer so, okay, ich kann mich jetzt nur trennen, weil mein Partner hat keine Lust, scheiße, oder meine Partnerin will das und das nicht machen, okay, für immer weg, ja. Und da auch so ein bisschen den Blick, ich sage jetzt mal, zu entlasten und zu sagen, ah, okay, krass, das ist ja gar nicht vielleicht für immer so, ja, das kann auch schon total entlasten an der Stelle, ja, genau.
Ich erinnere mich an jemanden, der gesagt hat, dass er sich mit den Körperflüssigkeiten so schwer tut. Und dann für sich herausgefunden hat, dass es in der Dusche sehr gut funktioniert.
Mhm. Ja, total.
Also das habe ich auch bei vielen Kundinnen, also jetzt nicht nur wegen den Körperflüssigkeiten, aber dass für sie mit Wasser, dass da eben nicht so eine schnelle Überreizung stattfindet. Oder andersrum, dass das Wasser die Reizung noch unterstützt.
Ja, geht alles. Ne? Das ist alles total wichtig. Ich glaube, wichtig ist einfach für Klientinnen, also für Zuhörende jetzt zu verstehen, ah, okay, vielleicht ist es total normal, wie ich das habe. Vielleicht darf ich mir einfach, vielleicht darf ich da einfach meine Skill-Schublade erweitern, dass es für mich mehr passt ohne mich selber zu beschämen. Und für Therapeutinnen ist es wichtig, ah, okay, das alles kann und das bedeutet nicht sofort, das ist eine sexuelle Funktionsstörung oder, sondern es ist einfach so eine große Varianz. Und da darf man einfach mal gucken, was bedeutet das für die Klientin denn, also auch für die Zuhörenden, was bedeutet das denn? Beispielsweise Körperflüssigkeiten, ne? Habe ich ganz viele sogar mit ADHS, die Körperflüssigkeiten unangenehm finden, Sperma beispielsweise oder auch Vaginalsekret, ne? Und da auch zu gucken, wie können wir damit arbeiten? Was kann da hilfreich sein? Zum Beispiel könnte es sein, okay, wir benutzen Kleidgel, das ist schon mal so eine Entlastung. Für manche ist Kleidgel zum Beispiel unangenehm. Da könnte dann zum Beispiel auch sein, okay, ist es hilfreich unter der Dusche oder generell vorher zu duschen, könnte auch schon mal sowas sein. Einen Zwischenschritt zu nutzen, ein Tuch beispielsweise, mit dem berührt wird. Ne? Also es gibt so ganz viele Varianten, die man dann nutzen kann. Ich finde hier nochmal ein ganz spannendes Beispiel. Wir haben ja so diese Lager, entweder Sextoy, yeah, voll toll oder nee, also mit der Hand ist doch schon viel besser und so. Ne, also wir haben ja diese zwei Lager auch so ein bisschen. Für Menschen mit ADHS kann ein Sextoy, gerade wenn Flüssigkeit eine Rolle spielt, eine große Entlastung sein. Für andere Menschen mit ADHS kann ein Sextoy, was ja so reizpunktuell ist, ne, es ist ja voll auf einen Punkt konzentriert, kann das viel zu große Reizung sein. Ne? Also da sieht man auch wieder die Varianz. Und deswegen ist halt so wichtig, für einen selber mal zu prüfen, okay, wie ist es denn bei mir? Und dann auch nochmal die andere Frage zu stellen, ist es etwas, was mich belastet oder nicht? Wenn nicht, dann ist alles super. Und wenn es irgendwie eine Belastung bringt, da nochmal zu prüfen, ist es eine Belastung, weil ich mir gedanklich denke, es stimmt was nicht mit mir oder weil es wirklich mich einschränkt, sexuell, partnerschaftlich, und dann zu gucken, okay, wie kann ich es verbessern?
Das finde ich schön, dass du das sagst, weil es ist was mir viel begegnet, dieses, mit mir stimmt was nicht. Ich kann nicht mit den Fingern. Ich kann nur so, oder ich, ja. Ne? Also, es gibt oft dieses, meine ganzen Freundinnen, die haben das und ich habe das nicht. Ja. Also, da ist viel dieses Vergleichen, bin ich richtig? Da sind wir ja wieder bei so diesen ADHS-Themen, ne? Stimmig, bin ich richtig, bin ich anders, bin ich komisch? Und da, wie du es so schön sagst, ne? Wenn es sich gut anfühlt, ist gut.
Genau. Und das ist natürlich was, das kennen auch Menschen ohne ADHS jetzt, was wir sprechen gerade. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen typische Sexualtherapie dann am Ende. Aber genau, ja, darum geht es. Also im Endeffekt geht es von der therapeutischen Seite zu entlasten und für die Zuhörenden jetzt auch, sich selber auch die Entlastung zu schenken an der Stelle. Ja, Sexualität hat so eine große Varianz und es ist vollkommen in Ordnung, dafür sich auch einen Weg zu finden und gleichzeitig zu erkennen, hey, ich bin da in einer krassen Vergleichs- und ich vergleiche da ganz extrem und ne, da darf man sich auch entlasten an der Stelle. Ne? Ja.
Ja, und eben auch ganz zum Schluss noch so einen letzten Punkt. Ich merke ja immer, dass ich 16 Gedankenautobahnen habe, wo eigentlich dauernd irgendwelche Gedanken rauschen. Also war für mich total spannend festzustellen, dass das nicht alle Menschen haben. Manche Menschen haben einfach nicht, ich denke gerade an gar nichts. Wie, du denkst an gar nichts? Wie geht denn das? Ich habe drei Gedanken immer parallel. Und das macht es auf dem Bett so schwierig, weil ne, der Kopf arbeitet die ganze Zeit weiter. Und mir hilft es zum Beispiel total, wenn ich mich vorher verkörperliche, also tanze, mich bewege, streicheln, ne, das hilft mir alles sozusagen, bei mir ist immer so viel im Kopf konzentriert und je mehr ich Körperkontakt habe oder mich bewege, desto mehr rutscht die Aufmerksamkeit vom Kopf in den Körper und dann ist es für mich wesentlich leichter, im Körper zu sein, verkörpert zu sein. Für mich ist da so Sinnlichkeit so ein großer Schlüssel gewesen und ist es immer noch, um dann auch wirklich im Körper zu sein. Dann geht so ein Lustraum auf und dann bin ich in diesem Lustraum drinnen. Und dann ist alles ganz einfach, ne? Dann tritt sozusagen der Geist nach hinten und der Körper nach vorne. Und das war für mich ein riesen Aha, um aus diesen ewigen Gedankenspiralen auszusteigen.
Ja, genau. Also du beschreibst gerade mein Buch, ne? Kopf aus, Lust an. Genau, also ne, da warst du ja, glaube ich, auch in der Fortbildung, gell?
Ja, genau.
Und also im Prinzip ist das meine Arbeit, ne? Also es geht ganz viel darum und gleichzeitig muss man sagen, dass es für viele ADHSlerInnen aber auch ein Thema sein kann zu sagen, oder nicht nur für ADHSlerInnen, generell für Menschen, zu sagen, hey, dieser Schritt in den Körper, der ist super unangenehm für mich an der Stelle. Und da sind wir jetzt halt in der Therapie, ganz klar. Ne?
Und da sind wir in der Therapie, weil da noch so viele Gefühle drin stecken, die erstmal noch gefühlt werden dürfen, bevor man wirklich in den Körper rein kann. Aber da sind wir dann bei unserem nächsten Podcast, Julia, den wir dann irgendwann vielleicht aufnehmen.
Sehr gern.
Ich
Genau,
danke
aber
dir vielmals.
Trotzdem vielleicht zum Abschluss, ne, des Kopf,
Ja.
von dem Kopf in den Körper ist ein ganz wesentlicher Faktor immer. So, ne, das wäre vielleicht nochmal ganz
Hast
schön.
du vielleicht zum Schluss noch einen abschließenden Tipp, wo du denkst, oh mein Gott, den habe ich noch nicht gesagt. Das müssen wir unbedingt jetzt noch hier unterbringen.
Naja, also die 10 Tabs sind offen, ne? Aber nee, Quatsch. Also ich glaube, wir haben ziemlich viel abgedeckt, was so ein Thema sein kann bei ADHS und Partnerschaft. Und trotzdem war es ja nur ein ganz, ganz kleiner Bereich, ne? Weil es sind einfach so viele Themen, ne? Du, wenn wir so reden, dir fällt was ein, mir fällt was ein. Also es sind so viele Themen, die irgendwie beeinflusst sind dadurch. Und ich glaube, das macht es einerseits groß, andererseits auch wieder entlastet es eigentlich, weil alles halt irgendwie reinspielt. Und ich glaube, das Wichtigste ist immer wirklich so, sich selber zu sagen, hey, ist das alles okay, wie ich bin? Das ist in Ordnung. Und dann zu gucken, ist es wirklich eine Belastung oder ist es eher so ein Gedanke? Und ich finde es schön, wie du es gesagt hast, mit dem Verkörpern, also vom Kopf in den Körper zu kommen. Und da kann dann eben Atmung helfen, Tanz helfen. Das darf man dann rausfinden für sich, was da hilft. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wesentlicher Bereich, auch für Erektion zum Beispiel, ne? Genau, ja. Nee, sonst finde ich, ist alles schön zusammengefasst gerade nochmal gewesen von dir. Sehr toll.
Danke, Jule. Ich würde zum Abschluss noch sagen, was ich sehr schön fand, ist, dass man quasi alles durch diese ADHS-Brille sieht. Also zum einen, es ist ein Riesenspektrum. Also es gibt nicht so ist es, sondern wie du es gesagt hast, wenn wir 100 Leute nehmen würden, die hätten alle 100 andere Themen in der Partnerschaft, 100 andere Themen in der Sexualität. Aber wichtig ist eben, wenn man denkt, man hat's oder weiß, man hat's, ja, dass man eben mit dieser Brille auf alle Lebensbereiche guckt. Also auch auf den Sexualitätslebensbereich, auf den Lustlebensbereich, auf den erotischen Lebensbereich, eben auch auf die Partnerschaft. Und dass man dieses, dass man den Sex und das Schlafthema eben nicht auslässt, sondern auch da gibt es ganz typische Sachen. Und mit der Brille versteht man es dann ein bisschen besser und ist vielleicht auch ein bisschen milder und gnädiger mit sich. Oder holt sich eben Unterstützung.
Ja, voll. Voll, voll, also voll schön gesagt und genauso ist es, denke ich, ne, am Ende. Genau. Punkte.
Punkt. Full stop. Danke.